Merle, Kimia und die Boten Gottes, Kapitel 8. Mohammed, der Gesandte Gottes. Die Sonne scheint durch die großen Terrassentüren und wärmt den Fußboden, auf dem Merle, Kimia und Buddy hocken. Sie schauen sich ein altes Fotoalbum an, das Kimias Mama Saba in einer Kiste im Keller gefunden hat. Einige Bilder darin stammen von ihrer Großmutter, also Kimias und Buddys Urgroßmutter. Sie ist etwa vor 100 Jahren in der Stadt Shiraz im Iran geboren worden. Sie trägt einen Chador, den langen schwarzen Schleier, den man auch seit vielen Jahren im heutigen Iran wieder tragen muss, wenn man als Frau aus dem Haus geht. Neben ihr steht ein Mann mit langem Bart und Turban. Er trägt einen weiten Mantel mit einer Schärpe um den Bauch. Mein Uropa war ein Mullah, erklärt Kimia jetzt seiner Freundin. Merle hat das Wort schon oft gehört, in der Kinderklasse oder wenn ihre Eltern über den Iran sprachen. Aber was ein Mullah ist, weiß sie nicht so ganz genau. Deshalb fragt sie jetzt Kimia, er muss es schließlich wissen. Ein Mullah ist sowas wie der Pfarrer der Muslime, erklärt Kimia. Er ist ein Gelehrter, der sich mit dem Islam auskennt, und er hält die Predigt beim Freitagsgebet. Am Freitag? Wundert sich Merle. Ja, im Iran ist der Freitag wie der Sonntag hier, weiß Buddy. Dann waren eure Urgroßeltern Muslime? Fragt Merle neugierig. Ja, bestätigt Kimia. Was waren deine? Christen? Ich weiß nicht, ich glaube schon, überlegt Merle. Eigentlich hat sie noch nie darüber nachgedacht. Sie weiß nur, dass Opa Hermann und Oma Gerda, Mamas Eltern, Christen sind. Papas Eltern sind Bahai. Bestimmt waren deren Eltern auch Christen. Sie weiß, dass die Religion der Muslime der Islam ist. Einige ihrer Mitschüler sind Muslime und ein Mädchen kommt immer mit Kopftuch in die Schule. Wer hat aber noch gleich den Islam gegründet, überlegt sie. In der Kinderklasse haben sie erst letzte Stunde mit Abraham angefangen. Über ihn wissen Merle und Kimia nun schon sehr viel. Danke, Adnan. Saba kommt ins Zimmer und öffnet die Terrassentüren, um etwas von der lauen Frühlingsluft und die warmen Sonnenstrahlen ins Haus zu lassen. Wie heißt der Prophet des Islams, Saba? Fragt Merle daher Kimias Mutter. Ich hab's vergessen. Merle zieht die Nase kraus und niest. Saba Zabihi lächelt und sagt, Gesundheit. Das war Mohammed. Kerle klatscht sich mit der flachen Hand auf die Stirn. Oh Mann, klar, stimmt ja. Wann hat Mohammed denn gelebt, fragt jetzt Buddy. Saba setzt sich auf den Hocker vor dem Couchtisch und wendet sich den Kindern zu. Mohammed war Araber und wurde etwa 570 Jahre nach Christus in der Stadt Mekka in Arabien geboren. Die Araber führen ihre Abstammung auf Abrahams Sohn Ismael zurück, den Abraham mit seiner Mutter Hagar buchstäblich in die Wüste schickte, als Sarah ihm Isaak geboren hatte. Das Christentum hatte sich zur Zeit der Geburt Mohammeds schon weit verbreitet und war auch schon in Mitteleuropa angekommen. Byzanz, das heutige Istanbul in der Türkei, war damals die Hauptstadt des großen christlichen Byzantinischen Reiches. In Arabien jedoch lebten hauptsächlich einander feindlich gesinnte Stämme, die sich häufig bekämpften und Götzen anbeteten. Und das, obwohl sie von Abraham abstammten. Sie hatten nämlich den Glauben Abrahams an den einen Gott über die Jahrhunderte hinweg vergessen. Nächstenliebe, Moral, Mitleid oder Ehrlichkeit hatten kaum noch Bedeutung für sie. Mädchen waren zum Beispiel weniger wert als ein Kamel und wurden schon oft als Baby getötet. Siegte ein Stamm über den anderen, wurden die gefangenen Frauen und Kinder Sklaven der Sieger, mussten ihnen dienen und wurden sehr schlecht behandelt. Nur die Gastfreundschaft war eine allgemein anerkannte und wichtige Regel, selbst wenn der Gast gegenüber seinem Gastgeber ein Verbrechen begangen hatte. Außer den arabischen Stämmen gab es noch ein paar wenige jüdische Stämme in Arabien. Arabien ist ein Landstrich, der sehr trocken ist und aus Steppe und Wüste besteht. Mekka liegt im Südwesten der arabischen Halbinsel und war eine Handelsmetropole, in der sich die Handelswege der großen Karawanen trafen. Kimia springt auf und sucht den Atlas aus dem Bücherregal heraus. Er will genau wissen, wo Arabien liegt. Zusammen blättern sie das große Buch durch, bis sie die Karte gefunden haben. Saba deutet auf ein gelbes Gebiet, das die Form eines ungleichmäßigen Rechtecks hat. Das ist Arabien und hier liegt Mekka. Im Osten hier liegt der Persische Golf und auf dessen anderen Seite Iran. In Mekka gab es ein Heiligtum, die Kaaba. Man sagt, dass sie einst zur Verehrung des einen Gottes von Abraham und Ismael errichtet worden sei. Aber das war lange vergessen und zu Mohammeds Lebzeiten beteten die Araber dort ihre vielen Götzen an. Es sollen an die 360 gewesen sein, die die Kaaba füllten. Sie hatten alle verschiedene Namen und wurden von den verschiedenen Stämmen verehrt. Jeder Stamm hatte sozusagen seinen eigenen Gott. Daher kamen viele Pilger nach Mekka. Mohammed wurde um 570 nach Christus geboren. Sein Vater hieß Abdullah und seine Mutter Amina. Seine Familie war sehr vornehm, aber arm. Über seine Geburt erzählt man sich viele Legenden, wie bei den meisten Religionsstiftern. Auch gab es einige Weise oder Seher, die verkündet hatten, dass die Zeit für einen neuen Propheten gekommen sei. Mohammeds Vater starb noch vor dessen Geburt. Und als er erst 6 Jahre alt war, verlor er auch noch seine Mutter Amina. So nahm sein alter Großvater den weisen Jungen zunächst bei sich auf. Aber auch er starb 2 Jahre später. Danach kümmerte sich sein Onkel Abu Talib um den Jungen. Mohammed hütete die Viehherde des Clans und als er älter wurde, zog er als Karawanenführer mit den Karawanen übers Land und lernte das Handelswesen. Als Karawanenführer hatte er große Verantwortung, denn die Reisen waren gefährlich. Aber Mohammed zeichnete sich durch hohes Verantwortungsbewusstsein, Klugheit und Vertrauenswürdigkeit aus. Er war redlich und zuverlässig und genoss schon bald hohes Ansehen unter den Kaufleuten von Mekka. Jedoch hat er nie lesen oder schreiben gelernt. Der gute Ruf Mohammeds blieb auch der ehrbaren und reichen Kaufmannswitwe Khadija nicht verborgen und sie nahm ihn in ihren Dienst. Während Mohammed in Khadijas Diensten stand, wurde auch er selbst bald ein wohlhabender Kaufmann. Die beiden arbeiteten gut zusammen und als Mohammed 24 Jahre alt war, heirateten sie. Ihre Ehe war sehr glücklich und dauerte 23 Jahre. Sie bekamen 2 Söhne, die jedoch früh starben, und 4 Töchter. Khadija war Mohammed immer eine treue, tapfere und verständnisvolle Partnerin. Weil Mohammed ehrlich, rechtschaffen und intelligent war, machte ihn die unmoralische und gottlose Lebensweise der Mekkaner manchmal sehr traurig und auch zornig. Und so zog er sich regelmäßig in eine Höhle auf dem Berg Hira zurück, um zu meditieren und zu beten und sein inneres Gleichgewicht wiederzufinden. Eines Nachts erschien ihm der Erzengel Gabriel in Gestalt eines Mannes mit einem Tuch, auf dem etwas geschrieben stand, und forderte ihn auf: Lies! Aber Mohammed konnte ja nicht lesen, und das sagte er dem Engel auch. Aber der Engel war hartnäckig und wiederholte seine Aufforderung nun nachdrücklicher. Schließlich fragte Mohammed: Was soll ich lesen? Der Engel antwortete: Lies im Namen Gottes deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat aus einem Embryo. Lies! Dein Herr ist der Edelmütigste, der durch das Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Und so wiederholte Mohammeds gehorsam die von Gabriel vorgesprochenen Worte. Gabriel verkündete Mohammed, dass er der Gesandte Gottes sei. Zunächst war Mohammed ziemlich beunruhigt und verwirrt und wusste nicht, was er davon halten sollte. Doch der Engel Gabriel erschien ihm erneut und sprach weiter zu ihm von Gott. Die Macht dieser Offenbarung machte Mohammed Angst und er vertraute sich Khadija an. Sie war sofort überzeugt, dass Mohammed der Träger einer neuen göttlichen Botschaft sei, ermutigte ihn und schenkte ihm Vertrauen. Das half Mohammed, seine Bestimmung anzunehmen und mit der Verkündigung der neuen göttlichen Botschaft zu beginnen. Er sprach zunächst nur zu seinen nächsten Verwandten von der neuen Offenbarung Gottes. Er betonte, dass es nur einen Gott gibt, der den Menschen erschaffen hat, der Boten zu ihnen schickt und der von ihnen Gehorsam einfordert. Er erklärte ihnen, dass sie ehrlich und gerecht sein sollten, legte ihnen die Sorge für die Witwen und Waisen ans Herz und forderte neue und mehr Rechte für die Frauen. Er verbot auch das Töten von Kindern. Außerdem warnte er den Menschen vor dem kommenden Tag des Gerichts. »Moment«, ruft Merle, »haben die Araber etwa Kinder umgebracht?« Es war leider oft der Fall, dass neugeborene Mädchen getötet wurden, weil Mädchen als wertlos betrachtet wurden. Ihre Geburt wurde in bestimmten Stämmen sogar als Schande betrachtet. Mohammed hat es geändert. Er hat den Frauen Rechte und eine gesellschaftliche Stellung verliehen. Merle nickt zustimmend und Kimia hakt nach. »Und was ist das wieder mit dem Tag des Gerichts?« Er hat das Bild eines Richters mit einem Hammer im Kopf, der sein Urteil verkündet. Das kann er mit Religion nur gar nicht in Verbindung bringen. Saba antwortet ihm, damit ist der Tag Gottes oder das Ende der Zeit, wovon ihr schon bei den anderen Religionsstiftern gehört habt, gemeint. An jenem Tag scheidet Gott die Gläubigen und die im Herzen reinen von denen, die sich von ihm abgewandt haben und seinem Bund nicht treu waren. Also schon eine Art Gericht. Und dies wird eben am Tag Gottes stattfinden. Kimia nickt nachdenklich und Saba fährt fort. Mohammeds Frau Khadija war die erste, die ihm glaubte und ihn unterstützte. Schon bald aber wurden auch sein Cousin Ali, sein Adoptivsohn Said und sein guter Freund und späterer Schwiegervater Abu Bakr Gläubige. Mohammed verkündete nun seinem ganzen Stamm den neuen Ruf Gottes. Aber es waren nur wenige, die seinen Worten Beachtung schenkten und sich zum Glauben an Gott bekannten. Die meisten anderen wollten nicht von ihrer alten Lebensweise lassen. Sie hätten sich zu sehr ändern müssen. Zum Beispiel hätten sie den Handel mit den Götzenstatuen einstellen müssen, der ihnen großen Gewinn brachte. Nächstenliebe brachte kein Geld, im Gegenteil. Und sich um Arme und Kranke kümmern, was sollen sie davon für Nutzen haben? Nein, Mohammeds Lehren war nicht gut für sie, dachten sie. Und bekämpften ihn und seine Anhänger, wo sie nur konnten. Mohammed und die kleine Gemeinde um ihn machten viele schwere Jahre durch. Sie wurden verspottet, mit Steinen beworfen und verleumdet. Davon kann man auch im Koran lesen. Was ist der Koran? Fragt Badi. Im Koran ist die Offenbarung Mohammeds niedergeschrieben. Es ist der Name der heiligen Schrift des Islams, erklärt Saba freundlich. So wie die Bibel? Fragt Merle. Ja und nein. Die Bücher, die im Alten Testament zusammengefasst sind, wurden lange nach der Offenbarung durch Moses und die Propheten niedergeschrieben. Auch die Evangelien wurden erst 80 Jahre und länger nach dem Tod Jesu aufgezeichnet. Teile der Offenbarung Mohammeds jedoch schrieben seine Anhänger schon zu dessen Lebzeiten auf und später wurden die einzelnen Kapitel, Suren genannt, der Länge nach sortiert und als Buch veröffentlicht. Aber für uns sind die Bibel und der Koran beides heilige Schriften. Die Kinder nicken, aber Badi findet das Verhalten der Menschen gegenüber Mohammed gemein. Was tat Mohammed denn, als die anderen Leute ihn so schlecht behandelten? Er hat sich das doch sicher nicht einfach gefallen lassen. Naja, man bot Mohammed immer wieder große Reichtümer und hohe Ämter an, wenn er nur aufhören würde, diese neuen Ideen zu verkünden. Natürlich lehnte Mohammed dankend ab. Er hatte einen Auftrag von Gott. Reichtümer bedeuteten ihm nichts. Und was konnte es für ein höheres Amt geben, als der Gesandte Gottes zu sein? Bisher hatten das hohe Ansehen Khadijas und seines Onkels Abu Talibs der jungen muslimischen Gemeinde noch ein wenig Schutz gegeben. Als jedoch beide kurz hintereinander starben, war es damit vorbei und das Leben wurde sehr schwer für die Gläubigen. Eines Tages erschien eine Abordnung neuer Gläubiger aus der Stadt Medina bei Mohammed und bot ihm an, nach Medina zu kommen und dort Oberhaupt der Stadt zu werden. Das war im Jahre 622. Da wenig Hoffnung bestand, dass sich die Situation in Mekka noch ändern werde, willigte Mohammed ein. Er forderte seine Anhänger auf, nach Medina auszuwandern. Mohammed und Abu Bakr gingen als Letzte. Die Muslime erzählen sich eine Geschichte über diese Auswanderung. Es soll nämlich ein Mordkomplott gegen Mohammed geschmiedet worden sein, dem er nur durch eine List entkam, die sich Abu Bakr und Mohammed ausgedacht hatten. Der Überlieferung nach reisten die beiden auf Kamelen Richtung Medina, geführt durch den Mond und die Sterne am Himmel. Die Mörder verfolgten sie jedoch und so versteckten sie sich in einer Höhle, um zu warten, bis die Verfolger vorüber waren. Aber diese kamen immer näher. Sie hörten die galoppierenden Pferde. Ihre Stimmen hallten durch die Stille der Wüste. Abu Bakr bekam es mit der Angst zu tun. Konnte ihnen diese Höhle in der Wüste wirklich Schutz bieten? Die Verfolger machten Halt und die beiden Flüchtlinge hörten ihre Schritte vor der Höhle. Würden sie in die Höhle schauen? Abu Bakr hielt den Atem an. Mohammed jedoch beruhigte ihn. Er erinnerte ihn daran, dass Gott mit ihnen sei und sie beschütze. Noch eine Weile hörten sie die Männer vor der Höhle reden, aber auf die Idee, einen Blick hineinzuwerfen, kamen sie nicht. Nach einiger Zeit zogen die Verfolger unverrichteter Dinge ab. Mohammed und Abu Bakr fühlten sich nun sicher und wollten die Höhle verlassen. Da sahen sie, dass eine Spinne ein dichtes Netz vor den Höhleneingang gesponnen hatte. Kimia grinst breit. Tja, mit dem Spinnennetz vor dem Eingang haben die wahrscheinlich gar nicht gedacht, dass da jemand in der Höhle sein könnte, denn sonst wäre das Netz ja zerrissen gewesen. Echt clever von der Spinne. Vielleicht hat ja Gott die Spinne geschickt, überlegt Merle. Wenn die Legende wahr ist, dann war es bestimmt so, lächelt Saba und setzt ihre Erzählung fort. Mohammed und Abu Bakr gelangten also sicher nach Medina. Mohammeds göttlicher Auftrag war noch nicht erfüllt und solange dies nicht der Fall war, konnte auch niemand ihm wirklich etwas anhaben. Dieser Teil der Geschichte ist sehr wichtig, denn die sogenannte Auswanderung, auf Arabisch Hedschra, ist der Beginn der islamischen Zeitrechnung. In Medina begannen die Muslime ein neues Leben. Sie beachteten die Lehren Mohammeds und ihr Lebensstil veränderte sich grundlegend. Mohammed sorgte auch dafür, dass alle Menschen, ob Muslime, Juden oder die anderen Bewohner Medinas, in Harmonie miteinander leben konnten. Er schloss Verträge, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Die Lebensweise der Muslime führte bald dazu, dass immer mehr Menschen sich von den neuen Lehren angezogen fühlten und den neuen Glauben annahmen. Allerdings waren Mohammeds Feinde nicht zufrieden damit, dass der Prophet nur aus Mekka verschwunden war. Sie griffen ihn auch in Medina an und so mussten sich die Muslime immer wieder Angriffen der Mekkaner erwehren, auch mit Waffen. Aber die Zahl der Gläubigen wuchs in die Tausende. 2 Jahre nach der Hedschra legte Mohammed einige religiöse Pflichten für die Muslime neu fest. Zum Beispiel richtete er die Gebetsrichtung nach Mekka aus, gab die Gebetszeiten für die Pflichtgebete vor und bestimmte den Monat Ramadan zum Fastenmonat. Das alte Heiligtum in Mekka machte er wieder zum Anbetungsort und einer Pilgerstätte, an der der eine wahre Gott gelobt und gepriesen werden sollte. Einige Jahre später versuchte Mohammed mit einer Schar Gläubiger eine Pilgerfahrt zur Kaaba nach Mekka zu unternehmen. Und obwohl die Mekkaner zunächst versprochen hatten, dass sie einverstanden seien, wenn die Muslime auf Pilgerfahrt nach Mekka kämen, brachen sie nun ihr Versprechen und verweigerten den Pilgern den Zutritt zum Allerheiligsten. Mohammed verhandelte daraufhin mit den Mekkanern. Das Ergebnis war ein Vertrag, in dem sie einen 10-jährigen Waffenstillstand und die Erlaubnis für die Muslime für die Pilgerfahrt im darauffolgenden Jahr vereinbarten. Daraufhin zogen Mohammed und seine Gefährten für dieses Mal wieder zurück nach Medina. Im nächsten Jahr machten sie sich erneut auf die Pilgerfahrt nach Mekka. Einer der engsten Vertrauten Mohammeds und früher Gläubiger mit Namen Bilal rief die Gläubigen vom Dach der Kaaba aus zum Gebet. Das erste Mal war der Ruf zum Pflichtgebet nun aus Mekka ertönt. Leider brachen die Mekkaner danach die Vereinbarung über die Pilgerfahrten mit Mohammed erneut. Nun zog Mohammed mit einem Heer von 1000 Mann gegen Mekka, um die Stadt zu erobern. Als die Mekkaner das große Heer anrücken sahen, bekamen sie es wohl doch mit der Angst zu tun und gaben überraschend auf. Mohammed zog in Mekka ein, zerstörte die restlichen Götzen in der Kaaba und rief: Die Wahrheit ist gekommen und das Falsche schwindet dahin. Das Falsche schwindet ja schnell dahin. Seitdem ist Ungläubigen der Zutritt zur Kaaba verboten und sie dient wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung, ein Anbetungsort für den einen wahren Gott zu sein. Nach diesem Sieg Mohammeds waren immer mehr Stämme von seiner göttlichen Botschaft überzeugt und schlossen sich der Religion des Islams an. Islam bedeutet übrigens Unterwerfung unter Gott. Als sich der Glaube nun so weit ausbreitete, wurde auch sein verwandelnder Einfluss sichtbar. Güte und Mitleid, Brüderlichkeit und Ehrlichkeit sowie Gerechtigkeit leiteten mehr und mehr das Leben der Menschen. Die alten Bräuche verschwanden und wurden von den Gesetzen Gottes abgelöst. Die zerstrittenen Stämme Arabiens vereinigten sich durch den Islam zu einer Nation, denn der gemeinsame Glaube wurde wichtiger als die Stammeszugehörigkeit. Mohammed jedoch lebte, obwohl jetzt Oberhaupt eines Staatswesens, bescheiden und demütig und war allen Gläubigen ein Vorbild an Frömmigkeit und Vergebung. Mohammed starb am 8. Juni 632 in Medina. Nach seinem Tode vergrößerte sich das arabische Reich immer weiter. Nach Osten gelangten die Araber bis weit nach Indien und im Westen entstanden in Spanien muslimische Emirate. Kunst und Wissenschaft machten enorme Fortschritte, denn Wissen zu erwerben war den Muslimen sehr wichtig. Wir sollten uns einmal damit beschäftigen, wie viel Dinge wir in Europa in dieser Zeit von den Arabern gelernt und von ihnen übernommen haben. Ihr würdet euch wundern. Bedauerlicherweise begann schon an Mohammeds Sterbebett ein Streit über die Nachfolge des Propheten. Die einen waren der Ansicht, dass Mohammed seinen Schwiegersohn Ali als seinen Nachfolger bestimmt habe. Die anderen schlossen sich Abu Bakr an, Mohammeds altem Freund und Schwiegervater, der die Führung der Gemeinde für sich beanspruchte. So spaltete sich die Gemeinschaft in die Sunniten, die Anhänger Abu Bakrs, deren Oberhäupter Kalifen heißen, und in die Schiiten, die Anhänger Alis, deren Oberhäupter die 12 heiligen Imame waren. Im Iran zum Beispiel leben hauptsächlich Schiiten. Das ist ja unglaublich, empört sich Merle. Warum konnten sie sich denn nicht einigen? Da hatte Mohammed so viel Stress mit den Mekkanern und kaum ist er gestorben, haben sich seine Anhänger schon wieder zerstritten. Ja, Liebes, das ist wirklich sehr schade. Und dennoch waren beide Seiten durch ihren Glauben inspiriert und haben Großartiges hervorgebracht. Sie haben eine wunderbare Kultur geschaffen, deren prächtige Bauwerke, Dichtung und Literatur wir noch heute bewundern können. Deren Universitäten die ersten waren, die die Wissenschaften erheblich vorangebracht haben. Während die christliche Kirche in Europa noch lange sehr wissenschaftsfeindlich war. Hat Mohammed denn auch einen neuen Offenbarer angekündigt, wie die anderen vor ihm? Stellt Kimia die Lieblingsfrage der beiden. Ja, er nannte ihn die große Verkündigung und in den Überlieferungen der Schiiten wie auch der Sunniten gibt es Verheißungen für den Tag Gottes, der auch der jüngste Tag genannt wird. Diesem geht eine lange Zeit der Ungerechtigkeit, des Verfalls der Religion und Moral, von Verbrechen und Unruhen voraus. Es heißt, dass vor dem Ende der Zeit, also dem Tag Gottes, ein Mann aus der Familie Mohammeds erscheinen wird, der die Religion Gottes wiederherstellen und stärken wird. Das ist der Mächtige. Nach ihm erwarten die Sunniten die Wiederkunft Christi. Für die Schiiten ist es die Wiederkehr ihres 12. Imams. Dieser Gesandte wird dann für alle Zeit das Böse beseitigen, die wahre Religion überall aufrichten und Frieden und Gerechtigkeit schaffen. Sogar zwei Offenbarer. Okay, Merle schweigt einen kleinen Moment. Ich finde es spannend, dass auch Mohammed wieder den Tag Gottes angesprochen hat, an dem das passiert. Alle haben irgendwie darauf hingewiesen, grübelt sie. Ja, nur heißt der Offenbarer, der dann kommen soll, in jeder Religion anders und auch nach dem Islam sollen sogar zwei kommen. Wie soll man denn wissen, welcher der Richtige ist, wenn er kommt? Stellt Kimia weitere Überlegungen an. Vielleicht ist es ja ein Rätsel, dass nur die wirklich Schlauen lösen können, die ganz viel über alle Religionen wissen, fragt Merle. Vielleicht können aber auch nur diejenigen ihn erkennen, die sich durch die verschiedenen Namen nicht ablenken lassen und nicht so viel nachdenken, sondern ganz frei sind von Überlieferungen und anerzogenem Wissen, die eben ein reines, unvoreingenommenes Herz haben. So wie es zu allen Zeiten diejenigen mit reinem Herzen waren, die die Manifestation als erste erkannt haben, schlägt Saba vor. Ein kühler Windzug fährt durch die noch immer offene Terrassentür und lässt die Kinder und Saba frösteln. Die Sonne steht schon tief und es ist frisch geworden. Kimias Mama steht auf und schließt die Terrassentür. Lasst uns ein andermal weiter über eure Fragen sprechen. Jetzt muss ich kochen. Bestimmt habt ihr Hunger, oder? Die Kinder nicken eifrig. In diesem Moment geht die Haustür auf und Omid Zabihi kommt von der Arbeit zurück. Hallo Schatz, begrüßt Saba ihren Mann und küsst ihn zur Begrüßung. Omid Zabihi legt seine Jacke und seine Tasche ab und sieht die Kinder im Wohnzimmer auf dem Boden hocken. Um sie herum das Fotoalbum, ein Koran und einen Atlas. Er geht zu ihnen, drückt seine Söhne und Merle und fragt, na, seid ihr wieder in irgendeinem Abenteuer unterwegs? Und was macht der Koran hier? Kimia und Merle rufen gleichzeitig, wir haben heute Arabien besucht und den Propheten Mohammed kennengelernt. Hast du vielleicht noch ein Buch mit Bildern von Arabien? Fragt Buddy. Ihr habt wohl niemals genug, was? Ich wasche mir mal schnell die Hände, dann schauen wir mal. Ich denke, der Bildband über islamische Bauwerke könnte euch vielleicht einen Eindruck geben, überlegt Kimias und Buddys Papa. Und kurz darauf hocken sie alle fünf um einen großen Bildband herum und bewundern die bunt gekachelten Moscheen in Arabien und Iran.